zum Ergebnis des Probierens, alles ist Eitelkeit und Haschen nach Wind. Und hierzu macht Matthew Henry folgende Beobachtung. Wir haben hier endlich das Urteil, das er nach gutem Überlegen gab. Als der Schöpfer alle seine Werke vollendet hatte, überblickte er sie und siehe, es war alles sehr gut. Er hatte Gefallen an allem. Als hingegen Salomo alle Werke, die seine Hände gemacht hatten, überblickte, Werke, um die er mit äußerster Sorgfalt wirken sich abgemüht hatte, um sich selbst leicht und froh zu machen, entsprach nichts seiner Erwartung. Und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Er fand keine Befriedigung darin. Alles, was Salomo blieb, das war Folgendes, das müssen wir natürlich beachten, wir dürfen das nicht einfach unterschlagen. Er sagt im Kapitel 2 im Vers 10, was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Und dann sagt er, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und hier haben wir vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ja, wie müssen wir das jetzt verstehen? Verdruss oder Freude? Was war jetzt los? Mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und dann sagt er, das war mein Teil von all meiner Mühe. Hier kommt also zu dieser Einsicht, dass alles Wühlen und Jagen des Menschen, es bringt nichts. Es schaut nichts heraus, es wirft keinen Gewinn ab. Das Allerhöchste, was es hergibt, ist eine momentane Freude, mehr nicht. Also mehr können wir gar nicht erwarten und gar nicht, sollen wir auch gar nicht dahinter suchen. Wenn wir irgendeines dieser Dinge zum Lebensinhalt machen, dann werden sie uns zum unerträglichen Verdruss. Nun, wir sollen essen und trinken, dankbar aus Gottes Hand annehmen und genießen, das werden wir noch sehen. Wenn aber unser Gott der Bauch ist, wenn der Bauch nicht einfach der Bauch ist, sondern der Bauch zum Gott wird, dann wird das eine furchtbare Sache. Dann können wir uns am Ende keiner Sache mehr freuen und nichts wirklich genießen. Und hierzu habe ich ein zweites Zitat, ein Zitat von Charles Bridges. Kannst du mir das Buch geben? Das ist dieser schmale Band da, ich lasse ihn hier liegen, wer will, kann sich ihn mal ansehen. Ecclesiastes von Charles Bridges, geschrieben vor etwa 150 Jahren von einem Anglikaner. Er war Pastor der anglikanischen Kirche, ein geistliches Kind, der Erwecker des 18. Jahrhunderts und der Puritaner des 17. Jahrhunderts. Das merkt man, der ganzen Art, wie er schreibt. Also, dieser Charles Bridges hat Folgendes zu diesem Vers vermerkt. Verwechsle daher nicht den Glanz aller Herrlichkeit in dieser Welt mit wahrem Glück. Gott will, dass wir uns unserer Arbeit und ihrer Früchte erfreuen, dass wir unsere irdischen Segnungen genießen, nicht aber, dass wir in ihnen unsere Ruhe suchen. Die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Klammer auf, Klammer zu, und da steht in der Klammer. Wo steht das geschrieben?
1. Korinther 7.
Ja, 1. Korinther 7, Vers 30. Ein momentanes Vergnügen ist alles, das erwartet werden kann. So lass denn die Erde lediglich die Zisterne sein, nicht der Quell. Lass nichts auf der Erde deine Ruhe sein. Gott hat seinen Erlösten nie ein so armseliges Teil zugedacht. Unsere Ruhe kann nur in den unveränderlichen Verheißungen sein. Wahre Freude, wahrer Genuss findet sich dann, wenn Gott in der Mitte und der Erretter uns Schatztruhe und Schlüssel aller guten göttlichen Gaben ist, wie einer der deutschen Reformatoren sagte. Was waren schon die Genüsse von Salomos irdischen Paradiesgärten verglichen mit der unaussprechlichen Wonne, welche das Kosten vom Baume des Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist, bereitet. Offenbarung 2, Vers 7. Nun, hier hat Salomo es erst angedeutet, das Wort Freude ist erst gefallen, aber worin der Schlüssel liegt, dass wir uns der Werke und der zeitlichen Gaben Gottes erfreuen können, hat er noch nicht gesagt. Das wird er erst am Ende von Kapitel 2 sagen. Wir kommen jetzt zu Kapitel 2, zu den Versen 12 und bis 26. Hier geht es um Weisheit und Torheit. 2, 12 bis 26. Weisheit und Torheit. Und zwar kann man diesen Abschnitt in folgende drei Unterabschnitte unterteilen. A. Der relative Vorzug der Weisheit vor der Torheit. Der relative Vorzug der Weisheit vor der Torheit. Er redet hier von Weisheit im Sinne von Bildung, von Lebenstüchtigkeit, von Geschicklichkeit. All das kann ja das hebräische Wort Chokmah bedeuten. Und solche Weisheit hat einen relativen Vorzug vor der Torheit. Also A, der relative Vorzug der Weisheit vor der Torheit, die Verse 12 bis 16. Dann heilsame Ernüchterung, die Verse 17 bis 23. Und dann C, Ergebnis, Verse 24 bis 26. Der relative Vorzug der Weisheit vor der Torheit, Verse 12 bis 16. Ich wandte mich, um Weisheit und Unsinn und Torheit zu betrachten, denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird, was man schon längst getan hat? Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit, gleich dem Vorzug des Lichtes vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Und ich erkannte zugleich, dass einerlei Geschick ihnen allen widerfährt. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird auch mir widerfahren. Und wozu bin ich dann überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Eitelkeit sei. Denn dem Weisen, gleich wie dem Toren, wird kein ewiges Andenken zuteil, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin? Nun, hier der Gebrauch des Wortes Weise macht es ganz deutlich, dass Weise im eben erwähnten Sinne zu verstehen ist. Ja, es wäre falsch zu sagen, Bildung ist wertlos. Und vielleicht fragen wir uns, ja, sollen wir uns bemühen, lernen, Sprachen lernen, sollen wir Geschichte studieren, sollen wir ein Beruf, ein Gewerbe lernen? Hat das einen Wert? Hat Bildung einen Wert? Oder ist das nicht alles eitel und wertlos? Und wir müssen zusehen, dass wir nicht extrem werden, nicht einseitig werden. Salomo sagt, ja, Weisheit hat einen Vorzug, diese Art Weisheit vor der Torheit. Es hilft uns in diesem Leben. Und wenn es nur das ist. Der Wissende hat mehr Licht über die irdischen Verhältnisse, in denen wir uns bewegen, und das verschafft ihm einen Vorteil im Umgang mit den Mitmenschen, das ist ein gewisser Vorzug, aber es ist kein echter Vorzug. Und das ist das Entscheidende. Und darum habe ich gesagt, der relative Vorzug der Weisheit vor der Torheit. Denn das wird ihm deutlich, sobald er bedenken muss, dass einerlei Geschick dem Gebildeten und dem Ungebildeten widerfährt. Dem Lebenstüchtigen und dem, der nicht so lebenstüchtig ist. Kein Unterschied. Beide sterben gleich. Und wenn wir an die Ewigkeit denken, dann merken wir, dass der Vorzug, den die Bildung und das Wissen bringt, auf null zusammenschrumpft. Im Blick auf die Ewigkeit. Nun, für den Christen gibt es natürlich noch ein weiteres Argument, warum es auch nützlich und gut sein kann, Bildung zu haben. Sofern wir entsprechend unserer Berufung und Aufgabe im Volk Gottes und unserem Zeugnis gegenüber der Welt hier einen Auftrag haben. Und es kann uns eine Hilfe sein, ein nützliches Werkzeug sein im Dienst. Aber nur wenn es untergeordnet ist, dem Anliegen des Christen, nämlich Christus zu verkündigen, sein Evangelium zu verkündigen. Also Weise und Toren sterben gleich. Der Nobelpreisträger und der Analphabet sterben gleich. Und was ist dann der Unterschied? Worin ist dann der Nobelpreisträger besser dran als der Analphabet in keiner Weise? Hingegen, wenn der Analphabet Christus kennt, dann wird er ewig glückselig sein. Und wenn der Nobelpreisträger bei allem Verstand, den Gott ihm gab, Gott nie dafür gedankt hat, dann wird er in ewiger Finsternis enden und ist dann ein Tor gewesen. Ich verdanke einem Analphabeten sehr viel auf dem Weg zu meiner Bekehrung, sehr viel. Es war ein ganz einfacher Mann in Pakistan, Bhai Yaqub, nannte man ihn Bruder Jakob. Er konnte nicht lesen, konnte nicht schreiben, aber er konnte beten und er konnte den Herrn bezeugen. Das war wirklich ein Mann Gottes, ein Knecht Gottes, ein Beter. Und er kannte, einfach vom vielen Zuhören, kannte er die Bibel so gut, dass wenn er predigte, dann hat er immer einfach gesagt, du liest Römer 1,18 und dann du liest Philipper 3,10 und so hat er gepredigt. Ein Analphabet, der aber weise war zur Errettung und darin sich als ein Weiser erwies, als er vielen den Weg zur Errettung zeigen konnte. Also nur ein relativer Vorzug. Ich lasse folgendes sehr eindrückliche Aussage eines großen Gelehrten namens Henry Martin. Er war ein großer Gelehrter, ein Zeitgenosse von William Carey. Er ist auch zusammen mit ihm in Indien gewesen, zeitweiliger Weggefährte von William Carey. Er war ein so großer Gelehrter, dass er innerhalb von 6 kurzen Jahren mehr für die Verbreitung des Evangeliums in verschiedenen indischen Sprachen getan hat, als irgendein Zweiter in Indien. Noch mehr als Carey, muss man sagen. Er war so ungeheuer begabt und intelligent. Er war ein Abgänger von Cambridge und wurde mit höchsten Ehren, dort akademischen Ehren, gewürdigt. Und was war sein Kommentar dazu? Er schrieb dazu in seinem Tagebuch, I have grasped the shadow. Ich habe einen Schatten gegriffen. Nichts wert. Er hat sein Leben aber für etwas Größeres hergegeben, als für einen Schatten, nämlich für die Verbreitung des Evangeliums. Und der Name Henry Martin ist heute noch in Indien allen Christen geläufig. Henry Martin. Man kennt ihn. Heute noch, nach fast 200 Jahren. Dann heilsame Ernüchterung, die Verse 17 bis 23. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, welches unter der Sonne geschieht, missfiel mir, denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Und doch wird er schalten über alle meine Mühe, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Eitelkeit. Er nennt hier Gründe, warum er das Leben und alle seine Werke hasst. Ein Grund ist der, ich muss das alles einmal zurücklassen. Und das hat Salomo weise gemacht, nämlich zu der Erkenntnis, dass er ein großer Tor gewesen wäre, hätte er sein Herz an seine Werke gehängt. Er wusste, die werden vergehen. Also hänge ich besser mein Herz an Gott. Und er hat es ja wieder getan. Und ein zweiter Grund war der, dass er sich sagte, ich weiß ja auch nicht, wie mein Sohn meine Werke, meinen Nachlass verwalten wird. Vielleicht wird er ein großer Narr sein. Und bekanntlich war er ein großer Narr, Rehabeam, der mit einem dummen Satz eigentlich das ganze Lebenswerk Salomos zerstört hat. Und das zeigt auch, wie eitel die Hoffnung mancher ist, wie viele Eltern gibt es nicht, die leben für ihre Kinder. Meine Kinder sollen es besser haben. Und darin finden sie irgendwie einen Sinn ihrer Bemühungen und ihrer Arbeit. Wenn das alles ist, ist auch das Eitelkeit. Denn wir wissen ja nicht, wie er nachher damit umgehen wird. Da wandte ich mich zu verzweifeln, ob all der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühe mit Weisheit und mit Kenntnis und mit Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er es einem Menschen als sein Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat, auch das ist Eitelkeit und ein großes Übel. Denn was wird dem Menschen bei all seiner Mühe und beim Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn alle seine Tage sind Kummer und seine Geschäftigkeit ist Verdruss. Selbst des Nachts ruht sein Herz nicht, auch das ist Eitelkeit. Nun, Salomo sagt hier, da hasste ich das Leben. Erinnert uns das an einen Satz im Neuen Testament?
Wer sein Leben nicht hasst.
Ja. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Johannes 12, Vers 25. Das ist eine heilsame Ernüchterung, dass wir dahin kommen, dass wir merken, dieses Leben, auch das irdische, beschränkt, ist sinnlos. Und wenn ich dieses Leben krampfhaft festhalte und aus diesem Leben das meiste herausholen will und so ende, ja, dann mag ich wieder reiche Prasser gelebt haben, aber ich werde am Ort der Qual enden. Die meisten Menschen leiden zwar unter der Sinnlosigkeit ihres Daseins, aber sie lieben meistens ihr Leben bis in den Tod, sterben als Toren und tauchen ein in die ewige Finsternis. Darum gebe Gott, dass wir das Leben nicht lieben. Vergleiche Offenbarung 12, Vers 11, sondern es hassen. Nun, wir müssen hier bedenken, was hassen auch bedeutet nach biblischem Sprachgebrauch. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst. Was heißt hassen? Ja, richtig, an zweite Stelle setzen. Also dort beginnt schon Hass nach biblischem Sprachgebrauch. Von Jakob heißt es, dass er Rahel liebt und Lea hasste. Er hatte nicht Aversionen gegen Lea, sondern er stellte Lea an zweite Stelle. Er hat sie auch manchmal geküsst. Es war eine komische Sache da mit zwei Frauen, aber er hat sicher nicht Aversionen gegen sie gehabt. Das, was wir meistens unter Hass verstehen, also Abscheu. Er hat sie einfach an zweite Stelle gesetzt. Und dann steht, das erklärt die Bedeutung des Wortes hassen, sowohl nach alttestamentlichem als auch nach neutestamentlichem Sprachgebrauch. 1. Mose 29, Vers 30. 1. Mose 29, Vers 30. Und 31. Und Jakob ging auch zu Rahel ein, und er liebte Rahel mehr als Lea. Und dann Vers 31, als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Gehasst heißt also weniger geliebt. Sie war weniger geliebt als Rahel, das heißt gehasst. Und so kommt Salomo hier dazu, dass er sein Leben, sein eigenes Leben, weniger liebt als das wahre Leben, als das ewige Leben. Dass er seine Werke weniger liebt als Gottes Werke. Er wird befreit von diesem erbärmlichen Götzendienst der Eigenliebe und der Bewunderung der eigenen Werke. Das ist ein furchtbarer Götzendienst, der die Menschen gefangen hält. Sie lieben sich selbst und ihre Werke über alles. Und wie dankbar sollten wir sein für den Tag, da Gott uns die Augen dafür öffnete, dass er ewig ist, dass er groß ist, dass er über uns ist und dass seine Werke bleiben und unsere Werke vergehen. So war also diese Einsicht, die Salomo zuerst quälte, das war ihm wie ein Treibstachel in der Seite, die ihn dahin brachte, sich endlich wieder vor seinem Gott niederzuwerfen und alles in ihm zu suchen. Und wenn wir denken, was er hier in den letzten verlesenen Versen sagt, da arbeitet einer mit Mühe und mit Weisheit und er kann nichts mitnehmen davon und muss es jemandem abgeben, der vielleicht ein Tor ist. Und dann stellt er die Frage, was wird dem Menschen bei all seiner Mühe, beim Trachten seines Herzens, was hat er davon? Wie glücklich dürfen wir uns doch schätzen, wenn wir das Werk des Herrn zu unserem Werk machen. 1. Korinther 15, Vers 58. Welch Gegensatz! 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist, dann wieder eine wunderbare Antwort des Neuen Testaments. Es gibt Mühe, es gibt Arbeit, die nicht vergeblich ist, die nicht eitel ist, die bleiben Gewinner wird. Das Werk des Herrn. Und in dieser Zuversicht konnte Paulus sein Lebenswerk den Händen Gottes überlassen. Wie anders als ein Salomo. All das musste er ansehen und sagen, es wird nicht bleiben. Und ich muss es womöglich einem Toren überlassen. Wem hat denn Paulus sein Lebenswerk überlassen? 2. Timotheus 1, Vers 12. 2. Timotheus 1, Vers 12. Paulus weiß, dass er am Ende seines Lebens steht, am Ende seines Weges. Er hat seinen Lauf vollendet. Die Zeit, die Stunde seines Abscheidens ist gekommen. Er kann die Geschwister, die Versammlungen nicht mehr besuchen. All das, wofür er gearbeitet hat, er kann nicht mehr Hand anlegen. Und da sagt er, 2. Timotheus 1, Vers 12, um welcher Ursache will ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Gott wird das alles bewahren. Und er hat es ja auch bewahrt. Es finden sich noch heute in der Welt, in aller Welt, überall, hier einige davon, welche das, was Paulus gelehrt hat, immer noch lesen, beherzigen und ausleben wollen. Kummer, Geschäftigkeit und Verdruss, das begleitet alles Arbeiten des Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies. Auch die Arbeit des Christen, auch die Arbeit im Werk des Herrn bringt viel Kummer, bringt viele Schmerzen. Paulus spricht viel von Schmerzen, von Kummer, von Ängsten, von Nöten. 2. Korinther 11, 28 sagt er, dass er täglich Kummer in seinem Herzen trägt um das Wohlergehen der Versammlungen. Aber wie unerträglich ist es, wenn man sein ganzes Leben Kummer und Verdruss und Geschäftigkeit gehabt hat, sich in den Wind gemüht hat und nachher der Bosheit des Unglaubens wegen in die ewige Verdammnis fährt. Wie glücklich aber ist es, wenn man wohl Kummer gehabt hat, Schmerzen und Not gekannt hat, sich aber nicht für den Wind gemüht hat dabei. Und dann kommt das Ergebnis, die Verse 24 bis 26. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft, einzusammeln und aufzuhäufen und es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Jetzt hat Salomo gefunden oder er sagt, was es unter der Sonne zu finden gibt. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen. Beachten wir, dass er nicht im absoluten Sinne sagt, es gibt nichts Besseres. Er sagt nicht, das sei das höchste Gut. Er sagt aber, wir können nicht mehr erwarten von all unserer Geschäftigkeit hier auf Erden, als dass wir das, was uns Gott gibt, dankbar genießen, aus seiner Hand nehmen. Und wenn wir mehr herausholen wollen, dann wird das uns nur zum Verdruss. Das ist wichtig, dass wir diese Einschränkung beachten. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen. Und dann sagt er, ich habe gesehen, das hängt von der Hand Gottes ab. Wir können nur Tag für Tag das Leben, das uns Gott gibt, jeden Tag, den uns Gott im Leben gibt, das Essen, das er uns gibt, wir können es nur kosten, genießen und uns daran erfreuen, wenn wir es aus Gottes Hand nehmen. Ich habe gesehen, dass das von der Hand Gottes abhängt. Und das ist in Tat und Wahrheit der Schlüssel zum richtigen Leben auf der Erde. Abhängig von dem zu sein, der über der Sonne ist. Und dann stellt er diese Frage, denn wer kann essen und genießen ohne ihn? Das ist eine gute Frage. Und diese Frage, die müssen einmal die Lebenskünstler und die Genießer und die Connoisseuren, wie man sie alle nennt, die Bon Vivants und die Epikuräer, die müssen einmal darauf antworten. Aber sie werden nicht antworten. Entweder gestehen sie es sich selbst nicht ein, oder sie können es wahrscheinlich nicht, und sie wollen auch andere der Illusion nicht berauben, dass es so etwas gibt, wie ein Glück und Freude in dieser Welt und in diesem Leben ohne Gott. Und es gibt es einfach nicht. Es gibt das nicht. Alle müssen das einander darum vortäuschen. Auch die Lebenskünstler sind tief unglückliche Menschen. Völlig frustrierte Menschen. Denn niemand kann essen und genießen ohne Gott. Wirklich nicht. Genuss ohne Gott wird zum Verdruss. Das ist ein schönes Sprüchlein. Man kann sich da einen Reim drauf machen. Genuss ohne Gott wird zum Verdruss. Aber mit Gott, wie unschuldig und wie hell und heiter wird der einfachste Genuss. Ein einfaches Essen, mit Dankbarkeit genossen. Ein Gericht Linsen, mit Dankbarkeit genossen, oder ein Gericht Gemüse, wie viel mehr, wie viel besser ist es als ein Haus voll Opferfleisch mit Zank. Also mit Zank im Herzen gegen Gott, mit Unglauben und Verdruss, Unglauben gegenüber Gott und Verdruss gegenüber den Mitmenschen. Es kann niemand genießen ohne ihn. Nun, wir denken manchmal, dass doch Essen und Trinken, das ist eine so irdische Beschäftigung, vielleicht denken wir sogar, das sei ja so fleischlich, das ist doch eigentlich des geistlichen Lebens der Jünger und eines Jüngers eigentlich unwürdig, dass man gar nicht davon redet. Erstaunlicherweise steht aber gerade an Pfingsten und im Zusammenhang mit Pfingsten etwas über Essen und Trinken. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. In den Tagen von so außergewöhnlich heilsträchtigen Geschehnissen und von so überaus geistlichen Geschehnissen, es hat wahrscheinlich nie ein geistlicheres Ereignis gegeben als Pfingsten, der Tag, an dem der Geist Gottes ausgegossen wurde auf die betenden Jünger und die Jünger durch einen Geist zu einem Leib getauft wurden. Und in diesen Tagen solch geistlichen Geschehens steht dieser Satz, Apostelgeschichte 2, Vers 46, indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, Gemeinschaft Brot brechen, und dann steht, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Steht ausdrücklich da. Nun, das Geheimnis solcher Freude war natürlich genau die. Der Heilige Geist war gekommen, war herniedergefahren und hatte ihnen gezeigt, Jesus ist Herr. Gott hat ihn erhöht, hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. Ihre Herzen waren diesem Herrn ergeben. Und sie wussten, dass sie ihm alles verdanken, seinem Werk, seinem Heil, alles ihm verdanken. Und diese Abhängigkeit von ihm ist die Erklärung dafür, dass sie mit Einfall und mit Frohlocken das Essen zu sich nahmen an jedem Tag. Denn wahrlich, es kann niemand genießen ohne ihn. Aber ein Herz, das seinen Gott und Retter kennt, ein Herz, das in der Ewigkeit verankert ist, einem solchen gibt Gott unschuldige, unbeschwerte Freude. Weil es nicht die Gaben, sondern den Geber sucht. Das alles hängt von der Hand Gottes ab. Nun, wir haben im Neuen Testament eine Aussage, die das sehr bestätigt, wiederum sehr schön bestätigt. Im 1. Timotheusbrief schlagen wir das auf. 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 17 und 18. 1. Timotheus 6, Verse 17 und 18. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu seinen guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage sammeln auf die Zukunft, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Ja, Gott gibt Reichtümer. Und es sind auch Reiche unter den Christen. Es ist nicht verboten, reich zu sein. Manche denken, das sei verboten, reich zu sein. Das ist nicht wahr. Paulus verbietet etwas ganz anderes in 1. Timotheus 6. Es ist nicht verboten, viel Geld zu haben. Aber was ist verboten? Sein Vertrauen darauf zu setzen. Und? Was noch?
Nicht hochmütig zu
sein. Bitte?
Nicht hochmütig.
Ja, hochmütig deswegen zu werden. Noch etwas, steht etwas vorher?
Für sich
zu brauchen. Und?
Liebe.
Ja, die Liebe zum Geld. Das Geld lieben, das ist böse. Wir dürfen nicht sagen, das Geld ist eine Wurzel des Bösen. Das wird manchmal gesagt. Das sagt aber Paulus nicht. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen.
Warum spricht er vom ungerechten Mammon?
Ja? Ja, weil der Mammon denen, die eben es verstehen, solche, die Geld lieben und das Geld auch verstehen, sich zu bereichern, sie benutzen es ungerecht.
Also nicht an sich, in sich ungerecht, sondern falscher
Gebrauch. Ja, falscher Gebrauch. Und da, sonst könnten wir nicht Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Man kann mit ihm Freunde machen, indem man ihn richtig braucht. Und so sehen wir hier solche, die reich sind. Ja, wem verdanken sie es denn? Allen Reichtum verdanken sie Gott. Und wenn wir das bedenken, können wir nicht hochmütig sein. Da können wir uns nur vor Gott beugen, dass er das so gewollt hat, so gefügt hat, so geschickt hat. Und damit unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, unser Vertrauen damit auch auf Gott setzen, nicht auf das Geld, das ist eine ganz unsichere Sache, Geld. Die meisten denken ja, das sei eine Sicherheit, Geld verschaffe Sicherheit, ist ganz einfach nicht wahr. Das ist eine ganz unsichere Sache. Und so hängt auch der Verbleib des Reichtums und auch der Verbleib des Wertes des Reichtums hängt ja von Gott ab, von seiner Güte. Er kann das über Nacht ändern. Die Ungewissheit des Reichtums, sondern auf Gott und dann richtig gebrauchen, Gutes tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig, also vom Besitz hergeben. Und das, was uns hier an Prediger erinnert, ist doch folgende Aussage. Das Vertrauen, die Hoffnung auf Gott setzen, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Wir müssen hier nur den Ton am richtigen Ort, die Betonung am richtigen Ort setzen. Gott ist es, der uns alles darreicht. Er reicht uns alles dar. Und wenn wir es aus seiner Hand nehmen, dann können wir es genießen. Sonst nicht. Ein Herz, das die Dinge einfach für sich nimmt, die Gaben will aber den Geber nicht, wird den Genuss damit auch verlieren. Gott reicht es dar, aus seiner Hand. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Und dann können wir es genießen. Und das Schöne ist, diese Abhängigkeit von Gott und das Wissen, dass er es mir da erreicht, zum Genuss, das macht mir doch den Rücken frei, dass ich mich nicht mehr darum sorgen muss. Ich muss mir keine Sorgen machen. Gott wird mich versorgen und so habe ich den Rücken frei und ich kann leben für die Geschwister, für die Brüder, für das Werk des Herrn. Da kann ich eine offene Hand haben, ein offenes Herz haben für den Kummer und für die Nöte aller anderen. Und das macht das Herz ja froh. Ich las einmal in diesem Buch, vielleicht haben einige von euch das auch gelesen, ziemlich sicher sogar, Vermeidbare Krankheiten. Kennt ihr das Buch? Vermeidbare Krankheiten von einem Arzt. Nein, es ist ein viel älteres Buch. Von einem Arzt geschrieben, Macmillan, glaube ich, hieß der. Und er beschreibt dort verschiedene Dinge, wie auch Glaube und Gesundheit zusammenhängen können. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben. Der reichste Mann zu seiner Zeit war einer der Rockefeller-Familie. Und dieser Mann, der verstand es wirklich, Geld zu scheffeln, und er wurde immer reicher. Aber er war ein großer Egoist. Und mit all seinem Reichtum konnte er sich von nichts anderem ernähren, als im Englischen stand Milk and Crackers. Milch und Zwieback. Das war aller Genuss, den er hatte von seinem gigantischen Reichtum. Und dann ist er, ich weiß nicht, wie er dahinter kam, dass es dem Menschen eigentlich nicht nur geboten ist, sondern dem Menschen auch zum Glück ist, wenn er anfängt, von seinem Besitz herzugeben. Dann begann er das zu tun, und das hat wirklich auch seine Lebensfreude gegeben, das einfach hergab von seinem Besitz. Wenn wir die Gaben wollen und den Geber vergessen, dann nimmt uns Gott auch den Genuss an den Gaben. Und sie können noch so groß und so vielfältig sein. Und das muss ja unendlich verdrießlich sein, der reichste Mann der Welt zu sein und nur Milch und Zwieback genießen zu können. Das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch, der den Habsüchtigen einholt. Denn es kann wirklich niemand genießen ohne ihn. Und dann sagt Salomo zum Schluss noch, in diesem Kapitel, vom Sünder: Dem Sünder gibt Gott das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen und es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Das steht auch im Buch der Sprüche einige Male, zum Beispiel Sprüche 13, 22. Des Sünders Reichtum ist aufbewahrt für den Gerechten. Also Gott schenkt auch denen, die ihn fürchten und die ihn lieben, auch intellektuellen Genuss. Ohne Gott bringt wachsendes Wissen nur wachsenden Verdruss. Aber mit ihm, und wenn man unter Gottes Hand sich das Wissen sucht und geben lässt und das Wissen wächst, bietet das Suchen und Finden von Wissen Freude. Aber nur wenn man es in Beziehung setzt zu Gott und es von ihm empfängt und es auch darum sucht, damit man es hergeben kann, dann bietet es selbst das Suchen und Sammeln und Finden von Wissen bietet Freude. Man kann sich einfach darüber freuen, weil man auch weiß, das ist nicht alle Welt. Wissen ist nicht der Lebensinhalt. Gott ist es, der das Leben gibt. Er gibt es und wir gebrauchen es für ihn und für seine Sache. Dem, der Gott wohlgefällig ist, gibt Gott auch darin Freude. Er gibt ihm Weisheit, Kenntnis und Freude. Aber der Sünder, der sucht auch nach Wissen und nachher wacht er ganz eifersüchtig darüber, über verschiedene Dinge wacht er eifersüchtig darüber. Erstens darüber, dass alle wissen, er ist der Gescheiteste, er weiß am meisten, er hat es zuerst entdeckt. Das sind solche Sorgen, die die Gottlosen verfolgen. Was die verschiedenen Nobelpreisträger für ein elendes Leben leben. Wie sie eifersüchtig darüber wachen, dass nicht einer gleichzeitig die gleiche Entdeckung macht. Und wie teilweise auch geschummelt wird, betrogen wird. Einfach um als der Wissende dazustehen. Was für ein elendes Geschäft. Was für ein elendes Geschäft. Und so geschieht es genauso, wie es hier steht. Gott gibt dem Sünder das Geschäft einzusammeln, aufzuhäufen. Und nachher am Ende muss er doch alles suchen und eitle trachten nach Ehre, und vielleicht hat er in dieser Welt auch Ehre dafür bekommen. Am Ende muss er alles abgeben und bekommt nur Schande. Und wem muss er alle Ehre abgeben? Dem, der Gott wohlgefällig ist. Gott wird seine Heiligen ehren vor aller Welt. Solche, die für ihn, aus ihm gelebt haben und auch ihr Leben und die täglichen Geschäfte aus seiner Hand genommen, so gelebt haben, wie es der Apostel Paulus sagt. Schlagen wir eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief auf, der auch mit Essen und Trinken zu tun hat. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Auch Essen und Trinken. Und Kolosser 3, Vers 17, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesu, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Danksagend, anerkennend, dass ihr alles von Gott empfangen. Zu 1. Timotheus 6, 19. 1. Timotheus 6, 19. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage sammeln auf die Zukunft, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Das wirkliche Leben ist das ewige Leben. Und wir ergreifen das wirkliche Leben, das ewige Leben, indem wir hier und jetzt für den Herrn leben. Der Ausdruck steht auch im Vers 12. Ergreife das ewige Leben. Und indem wir all das, was uns Gott in der Zeit gibt, an Gütern, an Gaben, seien es materielle Gaben, seien es intellektuelle Gaben, seien es handwerkliche Gaben, künstlerische Gaben, wenn wir all das aus seiner Hand nehmen und einsetzen für seine Sache und zum Wohl der Geschwister, dann sammeln wir uns damit Lohn. Dann sammeln wir für den Himmel. Dann sammeln wir uns eine gute Grundlage auf die Zukunft. Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel.